Es war vor 12,5 Jahren, im Oktober 2012, als ihr als Gemeinde Oberasbach damals einen neuen Prediger bekommen habt und als ich eine neue Gemeinde bekommen habe. Im Oktober 2012 habe ich meine erste Predigt hier gehalten. Die Gemeinde war ein bisschen voller als heute. Ich erinnere mich sehr gut, dass da auch eine Reihe zusätzlicher Stühle gebracht wurden. Und das war alles voll und voll mit Kindern. Am Anfang haben wir so eine große Schar Kinder und hier standen, wie auch immer, alle hier vorne. Es waren 14 an der Zahl für diesen kleinen Platz hier. Und dann habe ich damals gesagt, die Zukunft dieser Gemeinde ist gesichert mit so vielen Kindern. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang eine Frage gestellt habe. Ich habe zufällig gehört, dass es hier einige gibt, die rumänischer Abstammung sind oder kommen aus Rumänien. Und dann, ich weiß nicht, ob jemand sich von den Älteren hier erinnert, wo ich das gefragt habe, darf ich eure Hände sehen, wer kommt hier aus Rumänien? Nein, nicht jetzt. Ich habe damals die Frage gestellt, wer kommt aus Rumänien? Und dann kamen die Hände hoch. Und ich war überrascht. Ich habe gehört, einige gibt es. Aber so viele. Dann hat mir jemand gesagt, gleich nach meiner Frage, du musst die Frage umgekehrt stellen. Wer ist hier eigentlich nur, wer ist überhaupt hier, der nicht aus Rumänien ist? Denn die waren ganz wenig. Das waren so die Anfänge. Das war so sehr schön. Und ich konnte mir damals nicht denken, dass 12,5 Jahre so eine lange Zeit vergehen wird. Ich erinnere mich sehr gut daran, welche Predigt ich damals gehalten habe. Das war mein Wunsch. Ein neuer Anfang in einer neuen Gemeinde, auch für die Gemeinde, dass Gott uns hilft, dass Gott mit uns geht, dass wir in der Hand Gottes sind, alle. Nach dem Motto, Menschen in Gottes Hand. Es gibt so diese Kinderreihe mit biblischen Geschichten. Menschen in Gottes Hand. Und da habe ich damals den Bibeltext genommen, wo Gott dem Propheten Jeremia gesagt hat, dass er ins Haus von einem Töpfer gehen soll und beobachtet, was er macht. Und gerade hat er gearbeitet an seiner Scheibe. Und jetzt kennt ihr die Geschichte, so war es damals. Und dann hat Gott am Anfang gesagt, ich kann auch von euch und ich möchte auch von euch so machen wie dieser Töpfer. Was bedeutet das? Dass Gott uns formt, wie er uns haben möchte. Und dann gab es auch in der Geschichte, ich möchte euch nur daran erinnern, etwas an dieser Vase und an diesem Gefäß, was er gemacht hat, was eigentlich nicht gut war. Entweder war es so ein Splitter oder ein Dorn oder ein kleines Steinchen oder irgendwas war drinnen. Aber das unter der Hand von Töpfer, das hat gestört. Und wenn er jetzt das nur rausnimmt, dann bleibt ein Loch da. Was macht er? Er macht von neu etwas. Und dann stellt Gott die Frage, kann ich das auch nicht von euch machen? Gott möchte uns formen, so wie er uns haben möchte, unseren Charakter formen und uns vorbereiten auf die Begegnung mit ihm, auch auf die Ewigkeit. Das war meine Predigt zum Anfang meines Dienstes hier. Jetzt kommt das Ende. Und jemand hat mich gefragt hier, du bist das letzte Mal hier. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das letzte Mal hier bin. Irgendwie ist es alles so eingespielt, dass ich schaue mir das alles und sage, das darf doch nicht wahr sein. Aber die Wahrheit ist, da. Und ich wollte eine Botschaft auch heute, wo wir uns trennen werden, zumindest jetzt so, was mein Dienst als Prediger betrifft hier in diesem Bezirk. Ich möchte auch etwas euch ans Herz legen. Was kann ich jetzt meinen Freunden, meinen Geschwistern, mit denen ich über 12 Jahre zusammen hier war, jetzt bei der Verabschiedung ans Herz legen? Ich kann euch sagen, ich habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich in dieser, gut, Abschiedsrede, wie auch immer wir das nennen, was soll ich sagen? Welche Botschaft kann ich meinen Geschwistern und mir auch natürlich ans Herz legen? Und in diesem, wo ich überlegt habe, was da ich sagen könnte, ist mir ein Satz in den Sinn gekommen. Aus dem Alten Testament, aus dem Volk Israel, aus dem Leben des Volkes Gottes. Und der Satz heißt, fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht. Also das ist mein Satz, Grundlage für meine Predigt heute. Fallt nicht nur ab vom Herrn. Es gibt viele Dinge, die uns beschäftigen. Es gibt so viele Herausforderungen im Leben. Es gibt so viel Stress, es gibt so viel Angst. Und vor allem jetzt in den letzten Monaten, Wochen, wer Nachrichten hört und so, ganz Europa irgendwie bekommt Angst von der Zukunft, denn vieles wird sich verändern. Und wie werden wir das alles meistern? Und auch was auf dem Glaubensleben, was unsere Gemeinde betrifft, was überhaupt Glauben in dieser Endzeit betrifft. Viele haben Bedenken. Was ist mit unserer neuen Generation? Was ist mit den Leuten, die nicht mehr da sind? Wo ich am Anfang gesagt habe, wer aus Rumänien kommt, wir haben leider eine große Zahl der Geschwister verloren, die zurück nach Rumänien gegangen sind. Und natürlich für sie ist es ein neues Leben dort. Ich schätze mal, ich wünsche ihnen, dass das gutes Leben ist, dass sie sich dort entfalten können. Natürlich, aber unsere Gemeinde leidet darunter. Und das müssen wir auch so annehmen, wie es ist. Fallt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch nicht, sagt die Bibel. Wer hat diesen Satz gesagt? Dieser Satz wurde gesagt, wo das Volk Gottes an der Grenze des verheißenen Landes, an der Grenze des Kanan standen und nur noch ein Schritt, nur noch über einen Fluss zu gehen und da ist schon dieses gelobte Land, verheißenes Land, das, was Gott den Vorfahren versprochen hat. Ein Land, wie die Bibel sagt, Gott hat das gesagt, das ist jetzt sein Wort, wo Milch und Honig fließt. Und nicht nur, dass Milch und Honig fließt, sondern überfließt. Es geht nicht so direkt mit Milch als Milch und Honig als Honig, sondern ein Begriff, ein Gedanke für einen Überfluss, für unbegrenzte Möglichkeiten oder wie auch immer man das so nennen darf. Überfluss in allem, das hat Gott versprochen. Und sie stehen jetzt an der Grenze dieses Landes. Noch ein Schritt. Und da sind wir schon drinnen. Warum habe ich das genommen? In der Typologie von Ellen White kennen wir, dass sie sagt, wie damals das Volk Gottes an der Grenze des irdischen Kanaan standen, so steht auch das Volk Gottes in der Endzeit an der Grenze des himmlischen Kanaan. Und wir kennen diese Gedanken. So wie auch da gesagt wurde, ein Überfluss, ein Leben mit Gott, ein Paradies auf Erden, so hat Gott das auch versprochen. Und wir stehen heute an der Grenze zu dieser Verheißung Gottes. Von denen können wir viel lernen. Deswegen habe ich das, diese Typologie auch genommen, dass man als Typus das nimmt, was sie damals erlebt haben, wie sie sich benommen haben, damit wir heute etwas daraus lernen. Ja, ich möchte gerne mit euch lesen, wenn jemand will, kann auch seine Bibel aufschlagen. Im vierten Buch Mose wollen wir zusammen über dieses Ereignis auch lesen. Viertes Buch Mose, Kapitel 13. Ich habe das, als ich die Predigt vorbereitet habe, ein paar Mal durchgelesen. Und dann möchte ich jetzt, dass wir darüber nachdenken, dass wir ein bisschen tiefer da reingehen, dass wir etwas für uns nehmen, was wir brauchen für unser Leben. Und ich habe diese Predigt aufgeteilt, das gefällt mir immer, in einigen Teilen. Den ersten Teil lesen wir im Kapitel 13, Verse 18 bis 20. Kapitel 13, 18 bis 20. Und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land das ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was es für die Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie Zeltdörfer oder feste Städte in Schwächten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und dann lesen wir noch von 23. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch Granatapfel und Feigen. Vielen Dank. Der Ort heißt Bach Eschkol, nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Vers 25, und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten und die in die Wüste Paran, nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und Vers 27, und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sendet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Bis hierher in diesem ersten Teil. Was sagt uns hier? Vorfreude ist die beste Freude, hat jemand gesagt. Mose schickt 12 Kundschafter. Die sollen das Land Kanaan erkundschaften, kennenlernen, kosten. Nicht nur, dass sie ansehen und ein paar schöne Tage dort verbringen, sondern richtig mit einer Aufgabe sind sie gekommen. Und die ganze Gemeinde, wie es in der Bibel steht, der Israeliten, hat gewartet, sehnsüchtig gewartet auf die Berichte der Kundschafter. Denn die Wüste ist vorbei und all diese Herausforderungen und alles, was sie dort erlebt haben, natürlich Gott hat sie geführt mit seiner starken Hand, aber trotzdem war das nicht so schönes Leben in der Wüste. Und jetzt sind sie am Ziel. Und jetzt warten sie auf das, was die Leute sagen werden. Warum? Weil Gott wollte auch und Mose auch, dass die Menschen motiviert werden und dass sie sagen, es lohnt sich, den Weg Gottes zu gehen, weil das, was Gott uns vorbereitet hat, das ist schön. Wie lange sind sie dort geblieben? Habt ihr aus dem Text bemerkt? Wie lange sind sie dort geblieben? 40 Tage. 40, was haben sie gemacht? 40 Tage in diesem Land? Wo haben sie gelebt? Was haben sie gegessen? Und ich kann euch sagen, das waren schöne Tage. Ein Unterschied zwischen Wüste und jetzt diesem Land. Und die Früchte und Essen und alles, was sie dort erlebt haben, das war wunderbar. 40 Tage. Stellt euch mal vor, den schönsten Urlaub, den ihr gemacht habt. Einige mögen ans Meer gehen, einige in die Berge oder egal wo. Aber wenn du dich erinnern kannst an den schönsten Urlaub, den du erlebt hast. Das ist ein Problem. Auch die schönsten Urlaube haben ein Ende. Und da kommt der letzte Tag. Und was machen wir am letzten Tag? Sachen packen. Meine Frau und ich, wir durften jetzt vor ein paar Wochen nach Thailand zum ersten Mal. Wir haben uns das gegönnt. Und dann sage ich euch, 2 Wochen lang, das war so schön und warm und nur so draußen, nur in Flipflops, in diesen Schuhen, leichten Schuhen. Und jetzt am letzten Tag, da habe ich mit großer Mühe meine Socken angezogen. 2 Wochen trägst du gar keine Socken. Es ist so warm, es ist so schön, es ist so am Meer, du kannst so schön etwas erleben. Einige von euch waren wahrscheinlich auch dort. Aber nach 2 Wochen habe ich mir gesagt, muss ich jetzt zurück? Das schönste Urlaub, ich möchte nicht sagen, dass das der schönste Urlaub war, aber auf jeden Fall, wenn wir uns auch Gedanken darüber machen, wie haben die Kundschafter sich gefühlt in diesem Land, wo sie diese Früchte hatten, wo sie so gesehen haben, das Land so gesehen haben. 40 Tage lang. Ich erwähne das nochmal, weil ich für mich eine Botschaft rausgenommen habe. 40 Tage lang nur an das verheißene Land denken. Ellen White, ihr wurde in ihrer Vision gezeigt, oder sie wurde genommen in den Himmel, in das himmlische Kanaan. Und dann erzählt sie, was sie dort gesehen hat, wie sie dort gelebt hat, was alles dort ist. Und im Buch Frühere Schriften, oder früher hieß das Buch Erfahrungen und Gesichter, da erzählt sie detailliert über diese Vision, was sie alles dort gesehen hat. Und dann sagt sie, und der Engel, als es zu Ende gekommen ist, und er hat mich genommen und bringt mich wieder zurück in diese dunkle Welt, kalte Welt. Und dann sagt sie, manchmal denke ich, ich werde hier nicht aushalten können. Und ein Zitat, was sie gesagt hat, möchte ich vorlesen. Die Sprache ist zu schwach, um eine Beschreibung des Himmels auch nur zu versuchen. Wenn diese Szene sich vor mir entfaltet, stehe ich vor Bewunderung still. Von der unbetroffenen Schönheit und außerordentlichen Herrlichkeit überwältigt, lege ich die Feder hin und rufe aus: Oh, welche Liebe! Welch wunderbare Liebe! Auch die erhabenste Sprache vermag nicht, die Herrlichkeit des Himmels oder die unvergängliche, vergleichliche Tiefe der Liebe des Heilandes zu beschreiben. Und so geht's weiter. Es gibt keine Sprache, sagt sie, die das so darstellen kann, dass die Menschen das verstehen. Was sagt die Bibel dazu? Ich meine, ich habe mir auch so gedacht, wie wäre es, wenn ich mir 40 Tage nehmen würde und 40 Tage lang über den Himmel mir Gedanken mache. Es gibt auch solche Pilgerreisen, ihr kennt das, wenn man das machen kann. Und wenn man so eine Zeit lang weg von allen anderen Dingen, die mich runterdrücken, die mich beschäftigen, alle Herausforderungen, wenn das möglich wäre, dass man eine Zeit lang nimmt und nur gedanklich im Himmel sind. Das, was die Ellen White beschrieben hat. Und nicht nur Ellen White, wir haben in der Bibel so ganz knapp geschrieben. Ich möchte nur ein paar Texte nennen. In Jesaja Kapitel 11, Verse 6 bis 9, da erzählt der Prophet Gottes, wie wird's in der Natur sein? Das ist auch dieser Text, wo es steht, dass die Wölfe mit den Lämmern auch zusammen weiden werden, dass auch Löwen auch mit Kühen zusammen sein sollen und der Löwe wird auch Stroh fressen. Und dann haben wir gedacht, was hat der Löwe gefressen, vor dem Sündenfall? Das habe ich mich noch als Jugendlicher gefragt. Denn die Löwen essen Fleisch und so, die kleinen Tiere, die sind immer gefährdet und sie werden gejagt. Was hat er davor gegessen, vor dem Sündenfall? Und als ich das gelesen habe, und dann macht Gott alles neu, wieder von vorne, wie am Anfang. Und da steht, der Löwe wird Stroh fressen. Ist das nicht toll, dass auch die Tiere sich nicht mehr jagen werden, sondern alles ist so, wie Gott am Anfang das gemacht hat. Jesaja 35, Vers 5 bis 7 und 10 dazu. Das ist auch ein bekannter Text, wo er sagt, die Augen der Blinden werden aufgetan und die Ohren der Tauben werden aufgetan und die Lahmen und die Behinderten, sie werden springen wie die Hirsche, werden sie springen und so weiter. Auch die Menschen, keiner wird da sagen, ich bin krank, ich habe Schmerzen. Könnt ihr euch ein Leben ohne Schmerzen vorstellen? Vor allem ab einem gewissen Alter? Ich kann schon auch ein Lied davon singen, aber es gibt auch welche, die noch älter sind als ich. Stell dir mal vor, ein Leben ohne Schmerzen. Und dann sagt in Vers 10 in diesem Kapitel, die Erlösten des Herrn werden zurückkommen und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Und alles, was dort im ersten Leben so traurig war, das wird fliehen. Und nur die Herrlichkeit Gottes bleibt mit uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie wäre es, wenn wir 40 Tage lang dieses Land, verheißene Land, Kanaan, himmlischen Kanaan, 40 Tage lang nur das betrachten, nur die Früchte essen. Wie Ellen White sagt, die Früchte sind schon vorbereitet, warten auf uns. Die Früchte da werden nicht irgendwie alt oder verschimmelt oder so. Alles ist vorbereitet. Und wartet auf uns. Und noch ein Text, den kennen wir auch sehr, sehr schön, oft zitiert, Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Siehe die Hütte Gottes unter den Menschen. Gott wird mit euch wohnen. Gott wird euch begrüßen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehen und sagen, oh, liebe Schwester, lieber Bruder, das ist jetzt in diesem Kulturkreis ist es so, dass man sich so schön umarmt. Stell dir mal vor, Gott kommt umarmt dich. Dieser Gedanke kommt mir so oft in den Sinn. Gott kommt zu mir. Gott, der Schöpfer, der wird wohnen unter seinem Volk. Also das sind die Gedanken, die uns bewegen, uns Kraft geben für unser geistliches Leben mit Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagt, schreibe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand das Leben im Himmel vergleicht mit dem Leben hier, kann man nicht vergleichen, sondern Gott hat etwas vorbereitet, was eigentlich uns nicht vorstellbar ist. Die erste Botschaft, die ich für heute für uns alle habe, uns ans Herz legen möchte, nimm dir täglich Zeit und denke über die Zukunft, über das Neue, über die neue Erde, über das himmlische Kanan. Wir stehen an der Grenze. Und dieses Bild, was die Kundschafter gesehen haben, und sie haben überrascht, ich kann mir gut vorstellen, wie sie überrascht waren, wo sie sehen, zwei kräftige Männer auf einer Stange tragen, eine Traube. Sie haben das nie gesehen. Ich habe auch sowas nicht gesehen. Habt ihr so gesehen? So große Traube, dass zwei auf einer Stange tragen müssen. Das hat Gott vorbereitet. 1. Korinther 2, Vers 9, denke ich, es war dieser Text. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Und ihr Lieben, im ersten Teil, ich möchte euch ans Herz legen, auch wenn wir uns heute vielleicht trennen, dass ihr auch das, das euch am Herzen bleibt. Denkt darüber nach, wie es schön sein wird. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht. Aber das Leben geht weiter. Zweiter Teil. Fast am Ziel und doch nicht. Lass uns noch ein paar Verse lesen. Was hält mich fern von himmlischen Kanaan? Was hält dich noch fern vom himmlischen Kanaan? 4. Mose 13, lesen wir zuerst Verse 27 und 28. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sendet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das drinnen wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch die auch Anachs Söhne. Ich möchte nicht alles lesen. Lesen wir noch 32 und 33. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne und aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in unseren Augen. Was ist das jetzt auf einmal? So eine Begeisterung davor. Aber Leute, ihr könnt euch das abschminken. Nichts davon. Interessant, dass Ellen White auch bestätigt, dass diese Leute auch Recht hatten. Ich lese ein paar Sätze. Dieser Bericht war an sich ein völlig objektiver und entsprach der von den Kundschaften gesehen Wirklichkeit. Sie verschwiegen nicht, dass das Land reiche Früchte zu tragen vermag, erkannten aber auch, und jetzt aufpassen, auch die Unmöglichkeit, mit ihren Kräften das Land zu bekommen. Und das ist der Unterschied. Das ist Wahrheit. Mit unseren Kräften, wir sind wie Heuschrecken. Wir können das nicht. Und das war wirklich so. Weiter sagt sie, es wäre daher unverantwortlich gewesen, wenn die Kundschafter nach ihrer Rückkehr durch ihre Darstellung das ganze Lager Israel in solche Illusion geführt hätten. Die Kundschafter hatten aber eine höhere Aufgabe. Sie sollten das Volk nicht nur vor Illusionen bewahren, sie sollten es zum Vertrauen auf Gott führen und auch angesichts eines verschlossenen Landes und so weiter. Dieses Wort, was in Deutschland in den letzten Jahren ganz bekannt geworden ist, wir schaffen das. Kennt ihr das Wort? Wir schaffen das. Wir schaffen das sowieso. Und es gibt viele auch Glaubensgemeinschaften, die sagen, wir schaffen das. Und jeder, der dort stirbt, geht gleich in den Himmel. Egal wie er, was er gelebt hat und so. Er ist von oben im Paradies und schaut auf uns unten. Also er kennt das alles. Das ist nicht biblisch. Wir schaffen das. Und was sagen die Kundschafter? Leute, es ist schwer. Und gefällt mir dieser Gedanke von Ellen White, mit unseren eigenen Kräften, ihr könnt das vergessen. Nur die Kundschafter haben das nicht gesagt, zumindest die 10 nicht. Das ist das, was sie davor abgehalten haben. Jetzt habe ich mir eine Frage gestellt. Welche Faktoren und Umstände bringen einen dazu, von Glauben und Vertrauen zu Gott abzufallen? Was könnte dich dazu bringen, von Gott und seinem Weg abzufallen? Eine sehr wichtige Frage. Was könnte mich dazu bringen, von Gott abzufallen? Bei den Israeliten war das wahrscheinlich die Angst von diesen Riesen und von der Aufgabe in Kanaan. Wir haben auch viele riesengroße Probleme, nicht wahr? Und manchmal sagen wir, die Probleme wachsen uns über den Kopf. Kennt ihr diesen Ausdruck? Die Probleme sind da und immer größer. Und man betet, wir haben in der Lektion auch gehabt, betest du einen Tag, zwei Tage, 21 Tage, passiert nichts. Du betest 21 Jahre und es passiert gar nichts. Und dann kommst und sagst du, weg, ich gehe in die Welt, zumindest hier ein schönes Leben zu haben mit allem, was die Welt anbietet. Das ist etwas, wo Teufel uns von Gott trennen will. Aber es gibt noch einen Ausdruck, habe ich vor kurzem von einem Kollegen gehört, in seiner Andacht. Probleme sind hohe Aufgaben. Alle Probleme, die wir haben, sind hohe Aufgaben. Die Probleme sollen uns nicht runterziehen und da bist du verloren. Sondern Probleme soll man auch lösen mit der Hilfe Gottes, mit Erfahrungen, die wir mit Gott haben. Es gibt manchmal so, dass Gott die Probleme zulässt. Oder vielleicht selber bringt zu jemandem. Warum? Das klingt als Paradox. Gott soll uns bewahren von den Problemen, nicht wahr? Er hat versprochen, mit uns zu sein jeden Tag. Aber die Probleme schickt er. Wisst ihr warum? Damit du durch diese Probleme merkst, dass du schwach bist. Mit eigener Kraft kannst du nicht ins Land gehen. Und dass du dich noch mehr an Jesus klammerst. Es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist in Jesus. Es gibt einen Videoclip, hat ein Bruder aus der Gemeinde Marienberg mir geschickt, vor kurzem, in Russland. Und die Kinder im Kindergarten, raus, im Winter, alles ist Schnee und sie gehen raus in Badehosen ins Wasser und das Wasser ist auch voll mit Eis und die gehen und alle Kinder gehen da rein. Und die Kinder gehen, es ist nicht so, dass die Kinder nicht wollen, die bringen die Kinder dazu und sie gehen raus, so nackt sozusagen im Winter, Minustemperaturen und ins Wasser. Und dann gehen sie wieder rein, sich abtrocknen und so weiter. Was gewinnt man dadurch? Abhärten von allen Problemen. Wenn Gott manchmal etwas schickt, damit du noch Stärke bekommst, damit du dich an ihn klammerst. So hat Gott auch mit Volk Israel gemacht. Ich habe noch einen Teil und dieser letzte Teil gefällt mir am besten. Verlass dich nicht auf deine Logik. Mit der Hilfe Gottes schaffen wir das. Wir lesen in Kapitel 14, Verse 6 bis 9. Als Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wow. Es gibt ein Kinderspiel. Wir kennen dieses Spiel, wir haben es mit den Kindern und Enkelkindern gespielt, vor allem wenn wir im Auto sind und den Kindern langweilig ist. Und das Spiel heißt: Ich sehe, was du nicht siehst. Auch wir Eltern kennen dieses Spiel. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist, sage ich mal, so blau. Und wir alle suchen welche blauen Sachen und wollen treffen, was der gedacht hat. Ich sehe was, was du nicht siehst. Könnte es sein, auch im Leben, dass ich etwas sehe, was ihr nicht seht? Oder dass ihr etwas seht, was ich nicht sehe? Und das sehen wir hier gerade, diese 12 Kundschafter. Was hat Josua und Kaleb gesehen, was die anderen nicht gesehen haben? Oder wahrgenommen haben? Oder was haben die anderen gesehen, was Josua und Kaleb nicht gesehen haben? Interessant. Mit ihren Augen schauen sie das Gleiche. Und einer sieht so und einer sieht so. Einer sieht Probleme, wir können das nicht, wir kommen zurück. Und jetzt, da steht auch im Kapitel 14, Vers 4, und einer sprach zu denen, also die 10, die Zweifler, und einer sprach zu dem anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Meine Herren, was ist mit euch los? Mose ist nicht mehr wichtig. Mose steht hier, er bekommt das alles mit. Und wie geht's einem Führer des Volkes Gottes, der so viel getan hat und so viel Gott durch ihn gewirkt hat, jetzt auf einmal ist der nicht mehr wichtig. Lass ihn. Er ist altmodisch. Lass uns einen Hauptmann finden unter uns, der uns wieder zurück nach Ägypten leitet. Und Ägypten in der Bibel, wir wissen, das ist ein Symbol für das Leben in der Welt. Das Leben ohne Gott. Wer ist dieser Gott, sagt Pharao. Wer ist dieser Gott, dass ich ihm gehorchen soll? Ich kenne diesen Gott nicht. Es gibt nicht diesen Gott nicht. Ihr kennt alles. Und das ist so in der Welt, in der wir leben. Wir gehen zurück nach Ägypten. Alte Lebensweise. Das war schön dort. Waren Sklaven, wir wurden ausgepeitscht und so weiter. Alle passt schon. Hauptsache, wir haben Fleisch gegessen und auch, was alles sie dort gesagt haben. Gott hat manchmal so viel Geduld mit uns Menschen. Josua und Kaleb haben die Stärke der Gegner nicht unterschätzt. Also da müssen wir ganz klar und deutlich sagen, die Gläubigen, die richtig Gläubigen, sind auch nicht dumm. Sie erkennen die Wirklichkeit in dieser Welt, auch im Leben. Es ist nicht so, dass da alles paradiesisch ist. Manchmal ist das Leben nicht paradiesisch. Manchmal musst du richtig kämpfen. Und sie erkennen Realität. Aber der Unterschied war in dem, dass die zwei, die gläubig geblieben sind, die Probleme und die Stärke der Gegner nicht mit sich selber verglichen haben, sondern mit der Stärke Gottes. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir uns da mit allen Problemen vergleichen, da verlierst du, du bist schwach. Aber wenn man alles, Schwierigkeiten, alles mit der Stärke Gottes vergleicht, dann bekommen wir auch neue Kraft. Kaleb hatte den Mut, alleine gegen die Masse zu stehen. Das hätte ihn auch das Leben gekostet, kosten können, weil sie steinigen wollten. Wir kennen dieses Ereignis. Aber trotzdem, auch wenn die Steine schon da waren und vorbereitet wurden, stehen die zwei auf der Seite Gottes. Und Gott zeigt seine Herrlichkeit und rettet die zwei. Was hat Kaleb mit uns zu tun? Vor allem, nachdem Gott ein Wort gesprochen hat, wir lesen noch diesen Text, im Kapitel 14, Vers 24, da hat Gott sich eingemischt und dann hat er gesagt, nur Josua und Kaleb und so alle anderen wollten nach Ägypten zurück in die Wüste. Vers 24 sagt Gott, nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, und in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Nur mein Knecht Kaleb, in diesem Text steht Kaleb, Gott sagt Josua und Kaleb, weil in ihm ein anderer Geist war. Und das hat mich auch angesprochen. Welche Geister herrschen in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben? Ich habe mir ein paar notiert. In der Welt herrscht Geist der Gewalt. Nur Gewalttätigen, die haben eine Chance. Wie hat ja jemand gesagt, Ellbogengesellschaft. Wenn du ein ruhiger Christ bist, da hast du keine Chance. Geist der Gewalt, Geist des Betrugs, Geist der Selbstsucht, Geist der Ungerechtigkeit, Geist des Unglaubens oder Falschglaubens, Geist der Zweifel, Geist der Unmoral und Zügellosigkeit. Das sind die Geister, die in dieser Welt herrschen. Aber bei den Kindern Gottes, wie auch Kaleb war, in ihm herrscht ein anderer Geist. Geist Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und es gibt so viele Texte, Gott will uns seinen Geist geben. Und in diesem Geist schaffen wir das, was er für uns vorbereitet hat. Ihr Lieben, fallt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft. Die Botschaft, die wir alle heute mitnehmen können. Drei Punkte habe ich gehabt. Ich möchte nur in zwei, drei Sätzen das auf einer Ebene stellen. Vorfreude auf die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Lasst uns diese Vorfreude erleben. Jeden Tag aufs Neue. Auch wenn das 40 Tage hintereinander dauern soll. Dann wäre der Mensch total ein anderer Mensch. Wenn er 40 Tage nur an die Herrlichkeit Gottes denkt, was Gott für uns vorbereitet hat. Zweitens, es gibt sicher Probleme und Herausforderungen in der heutigen Zeit. Aber nicht mit meiner Kraft vergleichen alle Probleme, die ich habe, sondern mit der Kraft Gottes. Denn Gott ist mächtig. Und der dritte Gedanke, fallt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch nicht. Bei uns liegt es auch eine Frage, auf welche Stimme höre ich? Und das ist die wichtigste Frage. Sind es die lauten Rufe der Zweifler, die hinter jeder positiven Nachricht noch ein Problem vermuten? Oder vertraue ich auf Gott? Ich wünsche uns allen, dass Gott uns segnet, dass Gott uns ein Zeichen gibt, dass wir in seiner Hand sind. Menschen in Hand Gottes. Und Gott wird uns tragen durch alle Schwierigkeiten und Probleme, durch alle Tiefen und Höhen des Lebens und uns dorthin bringen, wo er uns haben möchte. Und wo möchte er uns haben? Im himmlischen Kanaan. Fallt nur nicht ab von dem Herrn. Gott möge uns helfen da. Amen. Wir wollen zusammen beten. Großer Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir wollen dir auch heute danken, dass wir ein Vertrauen haben können zu dir. Es gibt viele Dinge, die auf uns lasten, die wir auch als gläubige Menschen noch schwieriger zu tragen haben als die anderen. Wenn wir all das vergleichen mit unserer Kraft, das schaffen wir nicht. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen das vergleichen mit deiner Kraft. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest durch unser Leben. Dass du uns hilfst, dass wir nicht an der Grenze des himmlischen Kanaan bleiben, sondern dass wir mit deiner Hilfe weitergehen können und das erreichen, was du für uns vorbereitet hast. Lieber Gott, ich möchte dir auch danken für die Jahre, die du Lydia und mir geschenkt hast in dieser Gemeinde. Danke dir für all die schönen Situationen und Tage, Sabbate, die wir erlebt haben. Danke dir für alles. Danke dir für die lieben Leute, die uns hier begegnet sind und die wir für diese Zeit gehabt haben. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde auch weiterhin segnest. Jeden Einzelnen. Auch den neuen Prediger, der jetzt so richtig anfängt, seine Arbeit hier. Gib du ihm deine Kraft und die Weisheit, die er braucht. Und auch dieser Gemeinde und unseren Kindern und Jugendlichen. Es gibt einige, die nicht mehr in die Gemeinde kommen. Nur du kannst ihre Herzen bewegen, dass sie sich anders entscheiden und dass sie wieder zurückkommen. Danke dir, dass wir diese Zuversicht in dir haben dürfen und dass du für uns ein herrliches Land vorbereitet hast. Bitte hilf jedem Einzelnen von uns, wie in deinem Wort steht, fallt nur nicht ab von dem Herrn. Wir wollen mit dir bleiben, durch alle Schwierigkeiten, alle Probleme, denn wir haben eine Vision für uns und das ist der neue Himmel und die neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Danke dir, lieber Gott, für alles. Im Namen Jesu. Amen.